Wer schreibt eigentlich Geschichte? Wer schreibt Geschichte auf? Wer erzählt Geschichte weiter? Sind das die Historiker? Sind das Journalisten? Sind das die Menschen, die sich Geschichten erzählen? Und gibt es eine Siegergeschichte? Und was ist eigentlich Geschichte? Ein Mann, der sich mit Geschichte beschäftigt, professionell und natürlich auch aus Leidenschaft, ist Dr. Steffen Rassloff. Er ist Historiker und wir sprechen mit ihm über den 9. November, obwohl dieses Datum sowas von geschichtsträchtig ist, dass es gar nicht mehr geht. Schönen guten Morgen, Herr Rassloff.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Rose.
Das ist ja für einen Historiker eine ganz besondere Sache, dieser 9. November, eine Ballung von historischen Ereignissen, oder?
Ja, also man hat den 9. November mal als den Schicksalstag der Deutschen bezeichnet, mit sehr positiven und sehr negativen Ereignissen, alle an diesem einen Tag. Und das ist schon, denke ich, einmalig, nicht nur in unserer deutschen Geschichte.
Wollen wir es nochmal versuchen zusammenzufassen, was an den 9. Novembern eigentlich alles war? Also vielleicht mal so chronologisch?
Ja, also man kann es chronologisch oder inhaltlich ordnen, ist im Grunde egal. Es gibt zwei positive, zwei negative Ereignisse, wenn man es mal ein bisschen platt formuliert. Es gibt einmal den 9. November 1918, die bekannte Novemberrevolution, das Ende des Deutschen Kaiserreiches und die Ausrufung der später dann sogenannten Weimarer Republik. Dann gibt es den 9. November 1923, quasi den rechten Gegenputsch, der sogenannte Hitlerputsch in München, eine Reaktion auf diese Republikgründung. Dann wahrscheinlich das dunkelste Ereignis unter diesem Datum, natürlich der 9. November 1938, der Pogrom, die sogenannte Reichskristallnacht im Dritten Reich. Und eben schließlich, und das dürfen mittlerweile alle mitbekommen haben, der 9. November 1989, der sogenannte Mauerfall. Tatsächlich war es eine Maueröffnung, zunächst am Anfang. Und ja, diese vier zentralen Ereignisse, die sind schon einmalig und auch in ihrer extremen Gegensätzlichkeit.
Und das Jubiläum, was ja gestern gefeiert wurde, ist natürlich 25 Jahre Mauerfall, obwohl ja die Mauer der kleinste Teil der Grenze war. Das war ja irgendwie ein Grenzfall eigentlich oder eine Grenzöffnung, wie man immer das auch nennen mag.
Ja, das gerät oft in so ein bisschen ins Hintertreffen, weil natürlich die Bilder international wahrgenommen wurden von der Maueröffnung in Berlin, aber gleichzeitig, das war gestern in einer interessanten Veranstaltung auch in der Andreasstraße zu hören und zu sehen, wurden noch in dieser Nacht vom 9. zum 10. November auch eine ganze Reihe völlig neuer Grenzübergänge überall an der innerdeutschen Grenze geöffnet. Auch hier in Thüringen, zu Hessen, zu Niedersachsen, wo der Bundesgrenzschutz gemeinsam mit den Grenztruppen der DDR Mauerstücke niedergerissen hat und alte Straßenverbindungen erstmal provisorisch wiederhergestellt hat. Ja, und wo wirklich unmittelbar am 10., 11., 12. November bis zu 1 Million Menschen von Ost nach West in erster Linie, aber auch umgekehrt das Land wieder passieren konnten endlich.
Das ist ja für einen Historiker wie Sie ja immer so eine Sache, wenn man dabei ist, hat man ja den nötigen Abstand nicht, das ist hoch emotional. Wie kriegen Sie das für sich zusammen nach 25 Jahren, Ihre persönlichen Erlebnisse, das, was das mit Ihnen gemacht hat, natürlich auch mit Ihrem Leben und dem, wie es dann irgendwie korrekt historisch zu bewerten ist?
Ja, man lernt ja als Historiker, so etwas flapsig formuliert, der Zeitzeuge ist der größte Feind des Historikers. Das ist natürlich jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber jeder hat ja in seinem eigenen kleinen privaten Bereich immer nur einen minimalen Ausschnitt des historischen Geschehens. Das muss einem klar sein, das muss einem als Historiker natürlich in erster Linie klar sein und das gilt ganz selbstverständlich auch für einen selber. Und ich habe diesen 9. November 1989 ohnehin in ganz besonderer Situation erlebt, nämlich, wie es so schön damals hieß, im Ehrenkleid der Nationalen Volksarmee. Das heißt, ich habe wochenlang in der Kaserne gesessen in den Wochen vorher und war in erster Linie mit meinen ganzen Genossen drumherum erleichtert, dass diese ganze Geschichte so glimpflich auch für uns ganz persönlich ausgegangen ist.
Ich habe gerade mit Sergei Lochthofen darüber gesprochen, dass ja oftmals vergessen wird, dass ja die historische Situation eine Rolle gespielt hat, die Schwächung der Sowjetunion, die militärische, wirtschaftliche Schwächung der Sowjetunion, dass es da einen Führungswechsel gab, dass das die eigentliche Voraussetzung dafür war, dass überhaupt sich da irgendwas tun konnte, wenn die Sowjetunion, wenn die Russen sozusagen nicht abgelassen hätten und das nicht geduldet hätten, wäre auch die sogenannte friedliche Revolution in der DDR nicht möglich gewesen?
Ja, also das klassische Gegenbeispiel ist ja dann immer der 17. Juni 1953, eine ja zwar vom Ablauf sehr viel gewaltsamer und sehr viel emotionaler noch angelegt, aber eben auch ein Aufstand gegen die Machthaber in der DDR und damals war eben die Sowjetunion noch nicht bereit, das hinzunehmen und hat das gewaltsam niedergeschlagen. Und ja, insofern sieht man eben, wie das Ganze auch natürlich 1989 bei einer anderen Grundhaltung der Sowjetarmee, der sowjetischen Führung hätte laufen können. Das ist ganz klar. Es ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass die friedliche Revolution in der DDR gelingen konnte.
Und dann natürlich die Voraussetzung, dass ein paar Leute, und es waren ja wenige im Prozentverhältnis, die dann tatsächlich den Mut gehabt hätten. Den Mut hat schon dazugehört, denn es war nicht klar. Ich habe selbst auch noch gesehen, dass Einsatzwagen in den Gassen standen. Also das hätte auch anders laufen können.
Natürlich, natürlich, klar. Das, die DDR, es wird ja immer wieder völlig zu Recht betont, dass 90-95% der Bevölkerung nie unmittelbar mit den Repressalien durch Stasi, durch Grenze etc. betroffen waren. Aber es gab eben dieses, ja, so ein Klima der Angst, der Verunsicherung. Irgendwie war die Stasi immer mit dabei, aber keiner wusste so genau wo und wie. Und dieses Klima der Verunsicherung hat bis weit in den November 1989, teilweise sogar noch über den 9. November hinaus, fortgelebt. Ja, und wer sich da engagiert hat, wer sich da exponiert hat, der musste schon wirklich harte Nerven haben, mutig sein und auch ja, wirklich ein absoluter Idealist, um das persönlich auf sich zu nehmen. Also vor den Leuten habe ich den größten Respekt. Wie gesagt, ich habe damals in der Kaserne gesessen, war kein Widerstandskämpfer, war natürlich auch noch jung und naja, wie das immer so ist, aber höchsten Respekt vor den Leuten, die diese friedliche Revolution getragen haben.
Wenn man das jetzt im historischen Rückblick sieht, was war denn der Auslöser, dass Menschen sich getraut haben, auf die Straße zu gehen, die ja hätten mit Repressalien rechnen müssen und können, war das die wirtschaftliche Situation, die ja ja schon noch im Vergleich jetzt zur Sowjetunion oder zu anderen Ostblockstaaten schon noch besser war? Waren es die politischen Repressalien, dieses Gefühl, was Sie beschreiben, der Angst, der Bevormundung oder was war es denn nun endgültig oder war es eine Gemengelage?
Ja, ich denke Letzteres. Also es war so eine Situation, es sind da verschiedene Begriffe für geprägt worden, so eine bleierne Zeit, so eine Stagnation, politisch ja, hat sich nichts geändert, wirtschaftlich war für jeden, der irgendwo in dem Wirtschaftsbereich arbeitete, klar zu sehen, dass das so nicht weitergehen kann. Ja, das waren Scheinzahlen, die Planerfüllungen, die berühmten Ernteschlachten, man hat es dann im Alltag erlebt, dass das alles gar nicht so ist. Das war eine Gemengelage und das hat dann so nach und nach beginnt, das lässt sich relativ klar machen, mit dem 7. Mai 1989, mit den gefälschten Kommunalwahlen, so ein Prozess der ja, wie soll man es nennen, Selbstermächtigung der DDR-Bürger eingesetzt. Diese gefälschten Wahlen waren ja nichts Neues, das ging seit Jahrzehnten so, aber oftmals haben sich eben Menschen, meist Bürgergruppen oder auch kirchlich gebundene Erfurter und auch überall in der Republik, gegen diese gefälschte Wahl aufgelehnt. Das war völlig neu und sozusagen der Aha-Effekt dabei war, dass sie nun nicht alle eingesperrt wurden.
Und dann darf man auch nicht vergessen, dass es ja in der Sowjetunion Glasnost, Perestroika einen Öffnungs-Veränderungsprozess im zarten Sinne gab und nicht zu vergessen, sozusagen im restlichen Teil des Warschauer Paktes, des Warschauer Vertrages in den Ostblockstaaten, das waren ja eigentlich die ersten, die sich aufgelehnt haben, oder?
Ja klar, also man hat gespürt, dass ringsum sozusagen die DDR wurde immer kleiner, jetzt mal etwas übertrieben gesagt, also alle diese sogenannten Bruderstaaten, die früher da so wie ein großer betonierter Block rund um die Sowjetunion lagen, das brach auseinander. 85 kam mit Michail Gorbatschow ein Reformgeneralsekretär an die Macht, der so nach und nach da auch Offenheit auch für die Länder im Warschauer Pakt dekretiert hat. Und dann im Sommer 89, die Bilder haben wir ja alle vor uns, mit den Grenzöffnungen in Ungarn, zum Teil auch in der damalig noch in Tschechoslowakei, hat sich ein Prozess in Gang gesetzt, wo man gemerkt hat, also ringsum in allen anderen Ostblockländern, in der Sowjetunion, beim großen Bruder, überall kommt die Öffnung und nur unsere kleine DDR hier allein kann hier nicht so im Stil von Nordkorea den Sozialismus in dieser Form erhalten. Das ist den Leuten dann doch irgendwann im Spätsommer klar geworden.
Welche Rolle, glauben Sie, haben denn die Westmedien gespielt? Denn die Berichterstattung in den Zeitungen und im Fernsehen und im Radio, die war ja von der Partei geprägt und natürlich auch zensiert. Aber es gab ja Möglichkeiten, sich auch zu informieren über Westfernsehen und Radio. Hat das eine Rolle gespielt?
Das hat eine ganz zentrale Rolle gespielt. Ich meine also nicht aus 1989, sondern zumindest außer im Raum Dresden waren ja nun fast alle DDR-Bürger über das Westfernsehen auch politisch relativ gut informiert seit den 70er Jahren mit der Öffnung auch Brandregierung 1969, die neue Ostpolitik, also auch ein Zugehen seitens des Westens auf die DDR. All das hat natürlich eine gewisse Öffnung gebracht und die Menschen waren gut informiert, wobei ich trotzdem sagen möchte, die friedliche Revolution im engeren Sinne, oder sagen wir mal, die friedliche Revolution bis zum 9. November, bis zur Grenzöffnung, war jetzt keine, wie es vielleicht Helmut Kohl jetzt wahrhaben will, aus dem Westen gesteuert. Das mit Sicherheit nicht. Das zeigt sich allein schon daran, dass viele der ursprünglichen Träger dieser Revolution überhaupt zunächst mal keine Wiedervereinigung angestrebt haben. Die wollten eine bessere DDR. Das wird auch oft vergessen jetzt. Also dieses symbolisiert sich für mich in diesen ursprünglichen Sprüngen. Wir sind das Volk. Und erst nach dem 9. November wird aus diesem Spruch so langsam, wir sind ein Volk. Ja, und da symbolisiert sich das, die Revolution in der DDR wird dann zur Einheitsbewegung.
Das Gefühl habe ich auch, dass das oft vergessen wird. Es ging ja um eigene Verfassung, eine eigene DDR-Verfassung. Es geht um eine Reform des Landes. Da gab es ja zum Teil ganz gute Ideen und eine sehr produktive, kreative Stimmung, die sehr politisiert war.
Genau, genau. Also es zielte darauf, der Sozialismus, sozusagen, wie hieß es so schön, der real existierende Sozialismus unter der SED-Herrschaft, der hatte abgewirtschaftet. Aber bei vielen Intellektuellen und bei vielen Trägern dieser Revolutionsbewegung war die Idee des Sozialismus oder sagen wir ein dritter Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus sehr lebendig. Und man hat überlegt jetzt in dieser Situation, wir wollen den alten Sozialismus nicht mehr, wir wollen aber auch nicht den reinen Kapitalismus à la BRD. Und da einen Mittelweg zu suchen, das wäre eine spannende Sache gewesen. Aber wir haben es erlebt mit dem 9. November und der ist insofern auch da ein Schlüsseldatum, ging in der breiten Masse der Bevölkerung dann der Weg ganz rasant Richtung deutsche Einheit, auch aus wirtschaftlichen Gründen, aus Gründen des Lebensstandards. Und damit war leider für viele dieser Beteiligten dieses Kapitel Suche nach einer neuen Verfassung, nach einer anderen Gesellschaft erledigt.
Hat sich denn aus der Bonner Republik, ist ja dann die sogenannte Berliner Republik geworden, hat sich dieses Land auch geändert als Erbe der Friedlichen Revolution? Hat sich auch die BRD, die dann sozusagen zu einer Berliner Republik geworden ist, verändert in ihrer politischen Kultur?
Naja, also ich will mal so sagen, aus der DDR, man könnte jetzt ein bisschen flapsig sagen, ja, also außer Ampelmännchen und dem einen oder anderen Ambulatorium hat man nicht viel übernommen, stimmt sicher nicht, aber im Großen und Ganzen ist schon das Wirtschafts-, das Gesellschaftssystem der Bundesrepublik auf die DDR übertragen worden. Also insofern hat sich die BRD vergrößert und nicht grundlegend verändert gesellschaftlich. Aber was sich verändert hat, ist natürlich der Status Deutschlands. Ja, Deutschland war bis 1989 ein Teil also jeweils des anderen Blocksystems und die alte Bundesrepublik war auch kein wirklich souveräner Staat und das hat sich nun grundlegend gewandelt. Plötzlich ist Deutschland wieder ja eine Weltmacht, kann man sagen, zumindest eine europäische Großmacht, muss sehr viel selbstständige Außenpolitik betreiben. Wir erleben das seit vielen Jahren wieder mit Auslandseinsätzen der Bundeswehr, über die wir uns heute schon gar nicht mehr aufregen. Sowas wäre 1989 völlig undenkbar gewesen, dass Deutschland wieder Soldaten ins Ausland schickt. Hätte man das damals erzählt, man hätte einem den Vogel gezeigt. Also das hat sich schon grundlegend verändert, aber dass jetzt die ehemalige DDR oder die Ideen der Revolutionäre von 89 großartig die Bundesrepublik verändert hätten, kann ich leider nicht sehen.
Herr Gorbatschow hat sich ja auch geäußert, der eine wichtige historische Figur, und sagt, einige Hoffnungen sind nicht erfüllt worden und eigentlich gab es ja den Deal, wir lassen die Wiedervereinigung zu, aber ihr dehnt die NATO nicht Richtung Russland aus, und er sagt, dieser Deal ist irgendwie aufgekündigt. Haben Sie das auch so verstanden? Jetzt habe ich versucht, mit einfachen Worten zu sagen.
Ja, das ist ja auch die Argumentation heute vom Herrn Putin. Die kann man schon ein Stück weit nachvollziehen. Das Problem ist nur, man kann einfach den Ländern in Osteuropa nicht auf so ein ja auch informelles Abkommen, das ist ja nirgendwo fixiert worden, jetzt sagen, ja, aber wir verbieten jetzt allen osteuropäischen Staaten der EU und der NATO beizutreten. Ja, also wenn die das partout wollen, also es ist ein sehr schwieriges Thema, da gibt es kein klares Ja und kein klares Nein, aber ich will mal so sagen, aus russischer Sicht kann man das sicher so interpretieren. Ja, also wenn jetzt auch noch die Ukraine EU und irgendwann vielleicht sogar NATO-Mitglied werden sollte und dann wirklich mitten nach Russland hineinragt, das ist aus russischer Sicht natürlich schwer zu ertragen. Das kann ich irgendwo nachvollziehen, auch wenn das nicht heißt, dass ich jetzt das Vorgehen der russischen Regierung aktuell nun in Ordnung finde.
Ich habe eingangs gesagt, Geschichte wird geschrieben von Historikern. Wie ist denn Ihr Gefühl zur Geschichtsschreibung zum Thema Mauerfall? Ist ja schon im Namen, also mit dem Wort Wende kann ich nicht viel anfangen. Friedliche Revolution gefällt mir besser. Mauerfall, 25 Jahre, ist das der richtige Begriff? Und wird Geschichte so geschrieben, wie Sie sich das vorstellen?
Grundsätzlich ja. Es wird natürlich keine Geschichtsfälschung vorgenommen und die Kollegen sind alle unter Kontrolle und wir kontrollieren uns gegenseitig und müssen uns an der öffentlichen Meinung messen. Was mir auffällt, jetzt nicht nur mit Blick auf die Revolution, sondern generell auf die DDR-Geschichte, dass es schon eine recht starke Konzentration auf den Unterdrückungscharakter gibt. Eine sehr starke Konzentration, natürlich auch, das haben die Leute verdient, auf die Widerständler. Dabei darf aber nicht aus dem Blick geraten, und dafür plädiere ich immer ganz gern mal, dass eben 95% der Bevölkerung ein vergleichsweise normales Leben in der DDR geführt haben. Also Stichwort Alltagsgeschichte, die müsste noch stärker auch in den Mittelpunkt treten. Warum haben die Menschen in der DDR im Grunde bis zum Sommer 1989 diese DDR so relativ klar und fraglos hingenommen? Ja, weil sie auch ein ganz normales Leben geführt haben, viele auch ein durchaus erfülltes Leben, und das darf nicht hinten runterfallen, weil sonst bei vielen, und das erlebe ich auch immer wieder mal in Diskussionen oder auch in privaten Gesprächen, sagen, naja, also Leute hier im Fernsehen oder in den Büchern, DDR war ja nur Grenze und Stasi, so habe ich das nicht erlebt. Und da muss man die Leute abholen in ihrem Alltag, in das, in dem, was sie bis 1989 in der DDR erlebt haben.
Das gehört auch zur Geschichtsschreibung, sagt Dr. Steffen Rasloff. Wenn ich mich für Geschichte interessiere und in Ihrem Geschichtsverein mitmachen möchte, wo kann ich da hinkommen, wie kann ich mich informieren?
Also am besten gleich heute 17 Uhr zum nächsten Geschichtskränzchen, aber nein, Spaß beiseite, also auf jeden Fall... im Erfurter Stadtmuseum in der Johannesstraße ist unsere Geschäftsstelle. Können Sie sich von 10 bis 18 Uhr außer montags immer informieren über unsere Veranstaltung oder im Internet unter erfurt-web.de. Dort finden Sie alle Veranstaltungen, alle Angebote des Erfurter Geschichtsvereins.
Und heute 17 Uhr wo?
Heute 17 Uhr im Louisiana in der Gaststätte in der Futterstraße.
Da können wir mal Geschichtsinteressierte.
Über die frühe Erfurter Luftfahrtgeschichte, auch ein interessantes Thema. Der alte Flughafen am Roten Berg, also immer wieder Aspekte, die teilweise schon völlig in Vergessenheit geraten sind, die graben wir wieder aus.
Sagt Dr. Steffen Rasloff vom Erfurter Geschichtsverein. Danke fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
Gleichfalls. Tschüss.